ARD Sounds.
Wie anders wird Deutschland bald sein? SPD-Chef Lars Klingbeil hat in dieser Woche in einer Rede darüber gesprochen, was in unserem Land aus seiner Sicht künftig anders laufen müsste. Kommen jetzt große Reformen? Müssen wir in Zukunft mehr arbeiten? Wird vieles teurer, obwohl uns doch eigentlich Entlastungen versprochen waren? Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast bei ARD Sounds. Ich bin Linda Zervakis und ich entschlüssle hier für euch jede Woche mit den Reportern des ARD Hauptstadtstudios, was Politiker eigentlich meinen, wenn sie etwas sagen. Wir zeichnen diese Folge übrigens am Freitagvormittag auf. Wir sprechen außerdem über ein Thema, das diese Woche ziemlich groß geworden ist. Digitale Gewalt. Schnell nachdem der Fall der Schauspielerin Colleen Fernandes öffentlich wurde, hat der Bundestag darüber diskutiert und ein neues Gesetz ist schon in Arbeit. Wir schauen uns an, was steht da drin, hilft das den Betroffenen und was ändert sich dadurch wirklich? Die Dekodierer an meiner Seite sind Claudia Kornmeier, sie kennt sich hervorragend mit der Justiz und Innenpolitik aus und versteht Gesetzestexte wirklich. Hallo Claudia.
Hallo Linda, ob ich Gesetzestexte wirklich verstehe, würde ich mal dahingestellt lassen.
Klären wir heute auch. Und Jan-Peter Bartels ist Experte für Arbeit und Soziales, der jede Reform, ob bereits passiert oder angekündigt, beim Vornamen kennt. Hallo.
Oh, no pressure. Ja. Hallo Linda.
Ich dachte, ne, wir fangen mal ganz oben an. Gut, dann fangen wir mal direkt mit einer ehrlichen Frage auch an. Könnt ihr das Wort Reform noch hören? Oder fragen wir mal anders, wenn ihr jedes Mal einen Schnaps trinken müsstet, wenn das Wort Reform fällt, wie betrunken wärt ihr dann?
Sehr.
Also Jan lacht, weil er noch überlegt, wie viel er ab kann. Ne?
Tatsächlich, ich trinke keinen Alkohol.
Ach so, okay. Also.
Ich überlegte gerade, wie ich aus der Sache wieder rauskomme.
Okay, also ehrlich gefragt, kommen jetzt wirklich große Reformen auf uns zu? Muss die Regierung liefern?
Also ich glaube, die Regierung hat eigentlich gar keine andere Wahl. Also Lars Klingbeil ist ja auch Finanzminister, der hat im nächsten Jahr eine 20 Milliarden Euro Lücke in seinem Haushalt. 2028 sind es dann schon 60 Milliarden, kurzum, es fehlt Geld. Und der Zwang als solcher, also jetzt könnten Politiker Reformen vor sich herschieben, wenn das Geld da ist und es keine Probleme gibt, aber in diesem Fall ist es einfach so, dass sie es machen müssen.
Und Lars Klingbeil hat ja in dieser Woche dazu auch eine Grundsatzrede gehalten und da hören wir mal rein.
2026, und das sage ich deutlich, wird uns Mut abverlangen. Wir alle wissen, Deutschland braucht grundlegende Reformen. Und mein Gefühl ist auch, dass die Menschen in unserem Land bereit sind, Opfer zu bringen, dass sie bereit sind, Veränderungen zu akzeptieren, aber sie wollen eben, dass es gerecht zugeht und dass sie keiner Willkür ausgesetzt sind. Das muss die Messlatte für unsere Reform sein.
Also Klingbeil spricht von grundlegenden Reformen. Was meint er damit?
Er meint damit, dass sich wirklich was verändern soll. Das schwingt so ein bisschen, war mein Gefühl, das mit, was wir auch von Gerhard Schröder bei der Agenda 2010 gehört haben. Es muss sich was verändern, damit wir weiter gut aufgestellt sind, damit dieses Land weiter wirtschaftsmäßig in der Champions League mitspielen kann. Und das heißt, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen vielleicht bei der Befristung was tun, dass Arbeitsverhältnisse weniger fest sind und wir müssen vielleicht auch länger arbeiten.
Claudia, warum macht er das ausgerechnet jetzt?
Also wir haben ja jetzt gerade zwei Landtagswahlen hinter uns. Es werden noch welche kommen, aber dann eben erst im Herbst. Das heißt, man hat jetzt so ein Zeitfenster, das ist auch das Wort, das alle jetzt gerade verwenden, wo man noch nicht so sehr im Wahlkampf ist, dass alle sich wieder nur darauf konzentrieren, sodass jetzt zumindest die Zeit da wäre, wenn man wirklich auch was inhaltlich angehen wollen würde, das jetzt zu tun, bevor man sich dann wieder auf den Wahlkampf bei den nächsten Landtagswahlen konzentriert.
Und Markus Söder hat das die Crunch-Time genannt. Also.
Ja, das ist so ein Söder-Wort.
Crunch-Time. Also von wegen Crunch. Also ich habe sofort Müsli-Riegel vor Augen. Was meint er damit?
Also ich habe das Gefühl, er meinte damit, es muss jetzt wuppen und es wird ganz laut knacken.
Dann lass uns das mal im Einzelnen durchgehen. Du hast es bereits gesagt, Jan-Peter, ein großes Thema bei Klingbeil, Arbeit. Da haben wir auch noch einen O-Ton.
Wir, und damit meine ich auch meine Partei, wir haben in den letzten Jahren ein System geschaffen, in dem es für viele Menschen sich immer weniger lohnt zu arbeiten oder indem es sich kaum lohnt, mehr zu arbeiten.
Also was möchte er jetzt? Er möchte, dass wir mehr arbeiten und länger oder wie ist das gemeint?
Also ich glaube, die Sache hat zwei Seiten. Im Prinzip finde ich das eine sehr bemerkenswerte Schärfung der SPD-Position. Denn bisher hat die SPD ja so ein bisschen, also viele in der SPD-Fraktion haben darüber nachgedacht, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, dass uns die CDU die Wochenarbeitszeit in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Viele haben darüber gesprochen, wie schön wäre doch die Vier-Tage-Woche und so weiter. Also es war eigentlich eher die andere Richtung. Aber, und jetzt kommen wir zu der zweiten Facette der Sache, dass die Teilzeitquote in Deutschland sehr hoch ist und dass vor allem viele Frauen nicht Vollzeit arbeiten, das ist ein Thema, wo man auch die SPD abholen kann, weil die sagen natürlich, das bedeutet dann Altersarmut, es würde die Sozialsysteme viel mehr unterstützen, wenn mehr Frauen arbeiten. Und das versucht Klingbeil jetzt alles so mitzunehmen und eine, ich sag mal, sozialdemokratische Erzählung aufzubauen. Wir müssen diese Teilzeitquote verringern, damit es der Wirtschaft besser geht und damit geht es doch eigentlich auch den Menschen besser.
Aber ist das nicht eine komplette Kehrtwende zu dem eigentlichen Vorschlag, was Sie sonst immer gesagt haben?
Also es ist auf jeden Fall eine Verschärfung der SPD-Position, weil klar, damit kommt er auch ganz stark Friedrich Merz entgegen und dem, was der mit großem Widerspruch der SPD in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt hat. Und ich glaube auch, also es wird jetzt noch nicht laut geäußert, aber in der SPD-Linken hat das auch ganz vielen sehr wehgetan.
Jetzt kann man ja sagen, Lars Klingbeil gibt es ja quasi dreimal, ne? Also es gibt ihn einmal als Vizekanzler, als Finanzminister und als SPD-Chef. Als was hat er da jetzt gesprochen?
Naja, er selber hat immer wieder gesagt, ich spreche hier als Vizekanzler, als Finanzminister, mache ja auch konkrete fachliche Vorschläge, aber aus meiner Sicht kann man das ja nicht so trennen. Also er bleibt trotzdem der SPD-Chef. Es ist natürlich auch so eine Frage, den Ort, den er gewählt hat, wo er das Ganze macht. Das war eben nicht in der SPD-Zentrale. Also das unterstreicht das dann, dass er das zumindest nicht will. Aber aus meiner Sicht lässt sich das nicht trennen.
Also ich glaube auch, also der Ort war auf jeden Fall ganz genau gewählt. Das ist ja eine Location, wo ihm ein eher, ich sag mal, neutrales, nicht so kritisches Publikum gegenüber saß und wo er auch gut sagen kann, die haben mich eingeladen, um mal Denkanstöße zu geben und wer könnte es mir verübeln, wenn ich hier mal meine Ideen ausrolle. Und dann,
was war denn das für ein Ort?
Ja, das war bei der Bertelsmann Stiftung und die Bertelsmann Stiftung, die veröffentlicht ja auch immer wieder Studien, wo es zum Beispiel darum geht, wie können wir am Arbeitsmarkt Dinge verändern, was bedeutet Teilzeit für Frauen in diese Richtung. Also insofern, da hat er sich auch mehrfach drauf bezogen in der Rede.
Wenn du sowas Wichtiges zu verkünden hast, warum machst du es dann nicht in deinem politischen Umfeld im Bundestag? Warum willst du dann so eine Adresse?
Das ja, finde ich auch. Also zum Beispiel, warum auch nicht jetzt zum Beispiel sein Ministerium? Gerade wenn er sagt, ich will hier als Finanzminister Finanzvorschläge machen, warum stellt er sich dann nicht dahin, macht da konkrete Vorschläge, sucht vielleicht schon ein paar raus, die er vielleicht ja sogar auch alleine umsetzen könnte? Also da bist du jetzt fachlich mehr drin, ob es sowas gäbe, um sich irgendwie noch so ein bisschen mehr als Macher da hinzustellen, wie das andere Ministerkollegen ja durchaus auch machen. Also warum dieser sehr, sehr grundsätzliche, sehr, sehr neutrale Ort?
Also ich glaube, mit dem Ort einhergeht, ich sag mal, eine größere Denkfreiheit. Bei einer SPD-Veranstaltung hätte er sich darauf einrichten müssen, dass die Jusos aus den hinteren Reihen Tomaten werfen sozusagen. Und das ist jetzt auch eine Veranstaltung, womit er medial einen Auftakt setzen konnte. Also es wurde ja vorher auch so gestreut, dass das jetzt eine Grundsatzrede ist. Und dann ist eben die Presse da auch aufgetaucht und hat das entsprechend auch berichtet.
Also ist das so ein Warm-up für die Crunch-Time? Kann man das so sagen? Vielleicht für ihn selber?
Also ich glaube, für Klingbeil ging es mit dieser Rede darum und darum eben auch dieser neutrale Ort, dass er so ein bisschen, ich sag mal, die Deutungshoheit übernimmt. Also ich glaube, er hatte da drei Absichten. Zum einen ist das ja bei den Landtagswahlen nicht gut gelaufen. Er hat dann versucht, selber die Personalfrage zu stellen, damit es nicht andere tun und hat jetzt sozusagen das noch ein bisschen weiter gedreht, indem er diese Themen auf den Tisch gelegt hat, über die jetzt alle reden. Und wenn man jetzt mal fragt, wer hat denn jetzt nochmal in den letzten Stunden, Tagen die Frage gestellt, ob Lars Klingbeil wirklich der richtige SPD-Vorsitzende ist? Keiner. Also er hat damit sozusagen die Diskussion komplett weitergedreht von der Personalie auf die Themen und hat zudem dafür gesorgt, dass jetzt die SPD auch ganz anders wahrgenommen wird. Die haben jetzt Vorschläge gemacht, das ist eine Reformpartei, eine Macherpartei, also zumindest...
Naja, das aber ist die nicht die Partei, es war ja er als Finanzminister eben.
Ich glaube, die Menschen nehmen das aber so wahr, dass jetzt hier die SPD diese Vorschläge in den Raum geworfen hat, oder?
Interessant in dem Zusammenhang ist jetzt zu wissen, wie findet das denn der Koalitionspartner? Also wie kommt das bei der CDU und bei der CSU ran? Also von der CDU kam ja direkt erstmal auch so ein bisschen Lob von Kanzleramtsminister Thorsten Frey. Der hat gesagt, da sind doch ein paar positive Ansätze dabei, da kann man mitarbeiten. Ganz anders von Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU. Der hat gleich mal gesagt, was mit ihm nicht geht. Also zum Beispiel keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes beim Ehegattensplitting, das abzuschaffen, sei jetzt auch nicht etwas, wo er direkt mitmachen würde. Ja, also gemischt, würde ich sagen.
Also ich habe da auch mit mehreren Unionsabgeordneten drüber gesprochen und ich sehe das auch so ein bisschen wie Klingbeils nach vorn, mit dem er aus der Defensive kommt und jetzt die Union gucken muss, wo sie bleibt, weil jetzt fragt ja jeder, wo sind denn deren Vorschläge? Und da war das Erste, was die mir sagten, ja, das ist schon Flurgespräch bei uns, da wird drüber geredet, da gibt es ein gewisses Raunen und die meisten meinten auch, naja, also das Ambitionsniveau kann schon noch ein bisschen höher gehen, da kann schon noch was kommen. Also vielen war das sogar noch nicht genug und da zeigt sich eben auch, das war jetzt erstmal die eine Seite, nämlich die SPD-Seite und es fehlt halt noch die Unionsseite und die muss jetzt eben liefern. Bisher hat ja nur Söder was gesagt und der wurde jetzt eher als Bremser wahrgenommen.
Ja, das wundert einen tatsächlich auch, aber gut, wäre ja dann auch nicht Söder, wenn er nicht per se immer ein bisschen was dagegen hätte, vorsichtig formuliert. Du hast eben schon gesagt, also Spitzensteuersatz möchte Söder nicht angehen, aber insgesamt sind ja jetzt so ein paar Pläne, die so durchgesickert sind, also von Mitversicherung bei der Krankenversicherung, das soll wegfallen, also dass der Ehepartner nicht kostenlos mitversichert werden kann. Dann geht es um eine Mehrwertsteuererhöhung. Es geht um Ehegattensplitting. Also wer hat welche Vorschläge gemacht und wie realistisch ist das, was davon auch umgesetzt wird?
Dann fangen wir doch beim Ehegattensplitting vielleicht an. Da geht es ja im Prinzip darum, wenn zwei Ehepartner unterschiedlich verdienen, dass verkürzt gesagt steuerlich das zusammengerechnet und durch zwei gezahlt wird. Und das führt dann dazu, wenn der eine, ich sag mal 20.000, der andere 50.000 verdient, dann wird es steuerlich so gerechnet, als würden beide 35.000 verdienen. Dadurch zahlt man ein bisschen weniger Steuern. Also es macht schon einen Unterschied. Und in der SPD gibt es immer schon die Idee, man könnte das doch aufheben. Man könnte das beenden, eben damit... Meistens ist es ja die Frau, die weniger arbeitet und weniger verdient, damit ein Anreiz besteht, dass eben Frauen auch mehr arbeiten. Mhm. Und in der CDU ist das Gefühl, das Ehegattensplitting ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also kann gut sein, dass wenn das käme, dass wir dann plötzlich einen Boom an Hochzeiten sehen würden, so ähnlich wie damals in 2022.
Was war jetzt da nochmal? 2022? Was meinst du nochmal also genau?
Ich meinte jetzt wegen der Schnapszahl. Also am 2.2.22 haben ja ganz viele Leute geheiratet.
War das der 2. oder der 22.2.22?
Beide Tage wahrscheinlich.
Also es macht einen Doppelboom. Okay, also ihr merkt, auch wir sind manchmal überfragt. Wenn ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt uns gerne an berlincode@ard.de. Was war am 22.2.22? Haben da viel mehr geheiratet oder am 2.2.22? So, schreibt uns das gerne. Dann freuen wir uns darüber und lösen es beim nächsten Mal auf. So, wie sieht's aus mit der Mehrwertsteuer? Was ist da geplant?
Geplant noch gar nichts. Es kursieren nur eher Ideen im Raum. Und das ist ja dann eher etwas, was aus dem Unionslager kommt, dass man das anheben könnte, dass dieser Vorschlag im Raum steht, beziehungsweise der Kanzler hat gesagt, ist etwas, was er nicht ausschließen wolle. Ich glaube, so war die Formulierung, oder? Ja. Aber bei der SPD ist das jetzt tendenziell etwas, was nicht auf so viel Zustimmung stößt.
Also ich glaube, die Mehrwertsteuererhöhung, das ist mit der SPD nicht zu machen. Da hat auch schon der ein oder andere gesagt, sie halten das für ein stumpfes Instrument, das vor allem dann bei denen reinschlägt, die eh schon geringes Einkommen haben. Weil Mehrwertsteuer zahlt man ja jedes Mal, wenn man irgendwas im Laden kauft, angefangen beim Kaffee bis aufgehört beim Kinderwagen. Und das heißt, wer eh schon wenig Geld hat und dann noch mehr zahlt, wird so eine Mehrwertsteuererhöhung womöglich nicht so gut verkraften. Und deswegen, also gerade diejenigen bei der SPD, die gerade kurz vorm Wahlkampf oder auch schon mittendrin stehen, wie Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, da wird im September gewählt, die hat schon ganz klar gesagt, also Mehrwertsteuererhöhung nicht mit mir.
Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Menschen in unserem Land hart arbeiten und ihr Einkommen gerade durch Preissteigerungen aufgefressen wird. Und was Gift für die Wirtschaft und für die Bevölkerung wäre, wären jetzt eine Mehrwertsteuererhöhung. Und deswegen finde ich diesen Vorschlag, der durch den Kanzler in den Raum gestellt wurde, nicht richtig.
Das klingt ziemlich eindeutig. Was Sie da sagten, ist es komplett erledigt oder steht es einfach noch zur Diskussion?
Also ich glaube, erledigt ist noch gar nichts. Zur Diskussion steht eigentlich alles, weil das war auch einer der wichtigen Punkte, den Lars Klingbeil in seiner Rede gemacht hat. Er hat gesagt, alles muss auf dem Tisch, wir schließen nichts aus, wir wollen mal alles diskutieren. Also diese Offenheit für alle Themen und nicht von vornherein ganz viele Türen zuzumachen, ganz viele rote Linien zu erklären. Das war ein Punkt, der als sehr wichtig herausgestellt wurde. Deswegen, also ich denke, auf dem Tisch ist es sicherlich noch und dann kann man ja womöglich ein Paket schnüren. Also ein Gedanke ist zum Beispiel, dass man die Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln verringert oder auf null setzt und dadurch denjenigen mit einem kleinen Einkommen entgegenkommt. Aber es ist halt die Frage, wenn man sie nur absenkt, wird das wirklich weitergegeben? Mhm. Kommt das an? Oder wenn man es auf null setzt, was kostet das am Ende? Das sind ja sehr hohe Kosten, wo die Frage ist, wie kriegt man das Geld dann wieder rein?
Das Kanzleramt soll ja nach Medienberichten das Finanzministerium beauftragt haben, einmal durchzurechnen, was eine Erhöhung der Mehrwertsteuer bringen könnte. Gibt es dazu Zahlen?
Also es gibt vom Finanzministerium die sogenannte Datensammlung zur Steuerpolitik. Die findet man auch im Internet, wenn man sich dafür interessiert, was zum Beispiel es an steuerpolitischen Faustformeln, wie das auf Seite 87 heißt, so gibt.
So offiziell, ne?
Genau, das sind so die Begriffe. Und das ist sozusagen das Handbüchlein für alle Politiker, die mal eine Reform machen wollen. Da steht dann drin, was kostet was und was bringt was an Steuern. Und da steht unter dem Punkt Erhöhung der Umsatzsteuer. Wenn man also die Mehrwertsteuer von 19% auf 20% anheben würde, ein Prozentpunkt, dann würde das etwa 16 Milliarden Euro einbringen pro Jahr.
Mehr einbringen.
Mehr, ja.
Und dann gab es ja noch den Punkt mit der Krankenversicherung. Im Moment ist es ja so, wenn einer arbeitet, kann der Partner ja oft kostenlos mitversichert sein, solange er wenig verdient. Und die Idee wäre jetzt, das könnte wegfallen. Heißt also für manche, es könnte plötzlich extra kosten. Ist das richtig so? Kann man das so sagen?
Also ich glaube, dass der Weg dahin sehr, sehr weit ist. Tatsächlich war das auch ein Vorschlag von der Gesundheitsministerin Wagen, den sich Klingbeil nicht komplett zu eigen gemacht hat, sondern nur zitiert hat. Und man muss ja auch so ein bisschen sagen, am Ende ist das ja auch eine politische Verhandlung zwischen den beiden, so drei Parteien, wenn man CSU als eigene Partei rechnen möchte. Und da kann man ja auch mal ein bisschen Verhandlungsmasse mit auf den Tisch legen. Aber es ist so, dass es am Ende womöglich auf dem, aus SPD-Sicht, auf dem Rücken derjenigen, die ein kleines Einkommen haben oder die sich um kranke Familienmitglieder, Verwandte oder sowas kümmern und deswegen nicht arbeiten können, dass es also sozusagen auf deren Rücken ausgetragen würde. Und deswegen glaube ich, dass selbst das Argument, aber sowas würde doch dazu führen, dass mehr Frauen arbeiten wollen, dass wir auch dadurch das Thema Teilzeit mal angehen. Also selbst dieses Argument, glaube ich, wird viele in der SPD nicht überzeugen. Ich sehe da einen hohen Widerstandswert bei denen.
Wenn man sich jetzt das alles so anhört, habt ihr eine Prognose, was wirklich rauskommt und wann? Wenn ich euch jetzt so zuhöre, sind ja überall, tauchen immer noch so Fragezeichen und Bedenken.
Also das Zeitfenster haben beide Seiten ja eigentlich relativ klar definiert. Wenn, dann muss es jetzt kommen. Die einen sagen bis Pfingsten, die anderen bis zur Sommerpause. Es ist ja ein relativ kurzer Zeitraum. Also dann müssten wir schon relativ schnell wissen, ob was davon kommt.
Also wenn wir jetzt mal den Rückgriff machen, sage ich als Arbeit und Soziales Mensch zu der Agenda 2010, die hat Schröder ja damals am 14. März 2003 erstmals vorgeschlagen und verlangt im Bundestag. Und bis es dann wirklich durch war, alles war das Jahr vorbei. Also insofern, ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess, den wir da vor uns haben, weil es müssen ja ganz viele mitgenommen werden. Also nicht nur in der Gesellschaft, nicht nur in der Koalition, sondern womöglich auch in der Opposition. Denn der Vorteil von Schröder damals war, dass teilweise sogar die Opposition mitgemacht hat, unter anderem damals Friedrich Merz. Und jetzt ist es so, dass die schwarz-rote Koalition nur 12 Stimmen Mehrheit hat. Also wenn 13 sagen, ich möchte da nicht mitmachen, dann haben die schon ein Problem. Und sie müssen am Ende noch den Bundesrat überzeugen, weil das wahrscheinlich zustimmungspflichtig sein wird. Will heißen, wahrscheinlich wird das eher ein größeres politisches Projekt, wo ganz viel diskutiert werden wird, wo am Ende es viele Demonstrationen geben wird, weil viel einsparen wird nicht gehen, ohne irgendjemanden weh zu tun. Und der wird sich wehren. Ich denke dann nur an die Bauern und den Agrardiesel. Auch da haben wir alle noch, glaube ich, die Demonstrationen vor Augen, wie die Trecker nach Berlin gekommen sind. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es wird ein sehr langer Weg. Mein Gedanke ist, der letzte Bundesrat in diesem Jahr ist am 18. Dezember. Da würde ich drauf wetten.
Also langer Prozess bis zu diesem Schlusspunkt Bundesrat, ja. Aber die Weichen dafür, ob wirklich etwas kommt, die müssen doch schon viel früher gestellt werden. Also wenn die nicht bis jetzt eben bis zum Sommer spätestens gestellt sind, würdest du dann wirklich noch sagen, dann könnte noch was daraus werden?
Nein, da hast du recht. Also ich glaube auch, jetzt nachdem die SPD vorgelegt hat, hat die SPD ja das Image, wir tun was, wir schlagen was vor. Jetzt muss die Union eigentlich mal was auf den Tisch legen und sagen, das sind unsere Ideen. Und dann irgendwann wird der Gedanke wachsen, dass man andere mit dazuziehen müsste, um eben größere Mehrheiten zu finden, um quasi eine gesamtgesellschaftliche Idee zu haben, wie so eine Reform aussehen könnte. Und dann reden wir eher über Monate als Wochen, ja.
Kommen wir nun zum emotionalen Thema der Woche. Nach der heftigen Geschichte über die Schauspielerin Colleen Fernandes, die ihrem Ex-Mann Christian Ulm vorwirft, sie körperlich angegangen und digital missbraucht zu haben, hat die Politik das Thema sofort aufgegriffen. Eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu Gewalt gegen Frauen, bei der es auch um eine geplante Gesetzesänderung geht, an der Bundesjustizministerin Hubig von der SPD arbeitet, um vor allem Frauen besser vor digitaler Gewalt zu schützen. Also beispielsweise davor, dass wie bei Fernandes sexualisierte Bilder im Netz verbreitet werden, ob echt oder fake, was ja inzwischen sehr einfach geht.
Wir wissen alle, das ist kein Randphänomen, es ist ein Massenphänomen. Die Technik ist neu, aber das Motiv dahinter ist uralt. Es ist Macht, Erniedrigung, Kontrolle. Und ja, das Recht kommt hinter diesen Entwicklungen, hinter diesen technischen Entwicklungen manchmal nicht hinterher. Und auch hier hinkt es hinterher. Aber das werden wir jetzt ändern.
Claudia, was genau soll denn jetzt geändert werden?
Also unter anderem das Strafrecht. Da soll ein Paragraph zu einer zentralen Vorschrift ausgebaut werden zum Schutz vor bildbasierter sexualisierter Gewalt und Belästigung. Das ist so eine Formulierung, die in dem einen Entwurf, an dem zwar noch gearbeitet wird, aber der schon kursiert, wie das da beschrieben wird.
Und also das heißt, dass sozusagen Fotos, die von mir im Netz kursieren, wo sich jemand ausgetobt hat und mich da irgendwie pornografisch darstellt, sowas soll bestraft werden.
Ja, unter anderem. Das sind ganz viele verschiedene Dinge, die da unter Strafe gestellt werden sollen. Und zwar ausdrücklich zentral zusammengefasst. Und da geht es dann eben unter anderem um solche Deepfakes. Das heißt Bilder, Videos, die mit künstlicher Intelligenz bearbeitet worden sind. Aber unter Strafe gestellt werden soll genauso auch, wenn echte Aufnahmen, echte Videos kursieren und die Betroffene dann eben da kein Einverständnis dafür gegeben hat. Also das ist eine ganze Reihe. Es geht nicht ausschließlich nur um Deepfakes. Es geht darum, wenn jemand sowas herstellt, auch schon allein das soll unter Strafe sein, also auch wenn er das nur für sich selbst nutzt und nicht weitergibt an jemand anderen. Es ist auch noch mehr in Planung, aber da sind die Planungen noch nicht so fortgeschritten, da kennt man noch relativ wenig. Da soll es dann darum gehen, dass Accounts von Tätern relativ schnell gesperrt werden können, dass Plattformbetreiber auch noch mehr in die Pflicht genommen werden mit mehr Sanktionsmöglichkeiten. Das sind alles so Ideen, an denen noch gearbeitet wird, die aber noch nicht konkret ausformuliert sind.
Und es soll ja unter anderem auch um die Speicherung von sogenannten IP-Adressen gehen. Was heißt das und was ist da geplant?
Also so eine IP-Adresse, das ist sowas wie, ich nenne es mal die Absenderadresse meines Computers, wenn ich im Netz unterwegs bin. Und es ist einfach so, dass da regelmäßig neue Adressen zugeteilt werden. Das heißt, man kann, wenn man eine Adresse hat und von dieser Adresse aus wurde eine Straftat begangen, weiß man nicht automatisch, wer in dem Moment dahinter gesteckt hat. Und deswegen, das möchte vor allem die Union, halten Sie es für eine gute Idee, wenn das für eine Weile gespeichert wird, wer wann welche Adresse hatte, um nachvollziehen zu können, wer sich hinter diesem Computer verbirgt, der da gerade was gemacht hat, was nicht so richtig war.
Wobei nicht nur die Union, auch die SPD will das auch schon lange, auch schon in der letzten Legislatur wollten sie das. Und da hat die Justizministerin auch schon einen ersten Vorschlag vorgelegt. Das war schon im Dezember, also das ist jetzt auch wirklich schon ein bisschen älter. Der ist zwar auch noch nicht von der Bundesregierung formal beschlossen worden und auch noch nicht im Bundestag. Da geht es dann auch um jegliche Kriminalität, die im Internet begangen wird. Also auch sowas wie Online-Betrug, Hass und Hetze, das sind auch Beispiele. Also es geht nicht nur um solche pornografischen oder sexualisierte digitale Gewalt, die damit besser bekämpft werden soll.
Also wenn das jetzt so kommt, würde ich das denn als Autonormal-Userin merken, dass sich da was verändert?
Vermutlich nicht. Deine IP-Adresse würde aber dann auch für 3 Monate gespeichert werden. Es ist dann nur so, die Ermittler könnten dann nicht darauf zugreifen. Also dafür braucht es dann etwas mehr. Sonst wird es einfach erstmal nur für 3 Monate gespeichert und man würde nichts davon mitkriegen.
Okay. Also die AfD zum Beispiel im Bundestag sagt ja immer wieder, es gibt hier gar keine Regelungslücke. Brauchen wir wirklich so ein Gesetz?
Also das ist etwas, worüber man auf jeden Fall reden kann. Es ist auch so, es gibt schon verschiedene Vorschriften, die bestimmte Handlungen unter Strafe stellen. Also es stimmt in gewisser Weise, dass es nicht so ist, dass all das, was wir jetzt eben beschrieben haben, heute straffrei wäre. Aus meiner Sicht gibt es aber schon einzelne Lücken. Und außerdem kommt hinzu, das sind eben Vorschriften, die an ganz unterschiedlichen Stellen stehen, die auch nicht, als sie damals formuliert wurden, mit dem Gedanken formuliert wurden, wir wollen hier ausdrücklich etwas gegen digitale Gewalt machen, sondern die hatten andere Sachverhalte im Kopf. Und da denke ich, ist es schon nicht schlecht, wenn der Gesetzgeber jetzt hier auch so ein ausdrückliches Signal gibt, wir wollen, dass das unter Strafe steht und auch die ganze damit einhergehende gesellschaftliche Debatte geführt wird und dass man so etwas nicht nur den Gerichten und Staatsanwaltschaften überlässt, die dann eben überlegen, okay, wie könnten wir diesen Paragraphen, den wir hier schon haben, auch so auslegen, dass er darauf passt, sondern dass man erstens gesellschaftlich darüber debattiert, zweitens dafür eine Mehrheit dann sucht und der Gesetzgeber dann eben ausdrücklich sagt, hier ist es zentral geregelt und das soll in Zukunft auch so ganz klar verfolgt werden.
Also es wird dann auch ein klares Stoppschild geben, was auch Laien verstehen und sie müssen sich das nicht mehr an verschiedenen Plätzen zurechtsuchen sozusagen.
Laien müssen das ja sowieso nicht. Also es sind ja dann am Ende die Staatsanwaltschaften und Gerichte, die das machen müssen. Aber wir debattieren eben wenigstens darüber. Wir führen diese öffentliche Debatte.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Fall zurückschauen, der Spiegel hat das ja vor gut einer Woche veröffentlicht, also die Colleen Fernandes-Christian Ulm-Geschichte. Und jetzt kommt auf einmal schon dieses Gesetz, also das ist gefühlt, ging das alles wahnsinnig schnell. Wie ist das zu erklären?
An diesem Gesetz wird schon sehr viel länger gearbeitet. Es ist etwas, was man sich im Koalitionsvertrag auch vorgenommen hat. Und in den vergangenen Monaten musste sich die Justizministerin eigentlich immer wieder die Nachfrage anhören, wo bleibt denn jetzt endlich dieser Gesetzentwurf? Warum dauert das so lange? Es ist eher deshalb so, die Aufmerksamkeit ist da. Jetzt plötzlich reden wir jetzt alle darüber. Es ist nicht so, dass nicht vorher schon daran gearbeitet
also
wurde.
Also trotzdem mal allgemein gefragt, wie lange wird an so einem Gesetz gearbeitet und wann ist es wirklich fertig? Also was rechnet ihr? Wann kommt dieses Gesetz?
Also in dem Fall ist es ja tatsächlich auch nicht nur ein Gesetz, sondern es sind mehrere Teile. Einen, den haben wir noch gar nicht. Der andere mit den IP-Adressen, der ist schon ein bisschen weiter. Und dann in der Mitte ist so ein bisschen der zum digitalen Gewaltschutz. Wie lange dauert sowas? Also wir sind noch in einem sehr frühen Stadium. Jetzt muss irgendwann erstmal die Bundesregierung das beschließen. Dann muss das Ganze durch den Bundestag. Dort hat das auch so verschiedene Etappen. Das nennt man dann erste Lesung. Dann geht das Ganze in die Ausschüsse. Da werden nochmal Experten angehört. Und dann wird das Ganze final vom Bundestag irgendwann beschlossen. Und wie schnell das dann tatsächlich geht, das hängt auch einfach davon ab, wie schnell die Beteiligten das vorantreiben wollen. Und da kann dann eben so ein Fall, der über den prominent berichtet wird, doch wieder auch eine andere Dynamik reinbringen, als wenn das Ganze eher so in der zweiten, dritten Reihe passiert und wir konzentrieren uns alle gemeinsam eigentlich auf andere Themen.
Also das heißt, Gesetze können unterschiedlich lang brauchen, um realisiert zu werden. Man kann jetzt nicht sagen, das dauert irgendwie zwischen 6 und 9 Monaten, sondern es kann manchmal früher gehen und manchmal...
Ja, manchmal kann das super schnell gehen. Also das hatten wir ja auch schon, dass innerhalb einer Woche der erste Vorschlag, erste, zweite, dritte Lesung im Bundestag und dann am Freitag auch noch der Bundesrat. Also das geht, wenn es sein muss, schon. Dann, das ist jetzt natürlich ein Extremfall. Mhm. Aber genauso können Sachen ewig lang rumliegen.
Was in dem Zusammenhang ja auch interessant ist, dass der Bundeskanzler sich zu dieser ganzen Debatte, lange hat er da nichts dazu gesagt und jetzt hat er sich diese Woche im Bundestag dazu geäußert, also zu Gewalt gegen Frauen, ob digital oder körperlich, und zwar so.
Und dann müssen wir auch ansprechen, dass ein beachtlicher Teil dieser Gewalt aus den Gruppen der Zuwanderer in die Bundesrepublik Deutschland kommt. Auch das gehört zur Vollständigkeit des Bildes dazu. Ich sage auch, und damit wird das Problem keinesfalls relativiert.
Okay, also vielleicht müssen wir einmal die Situation beschreiben. Man hört ja, dass das keine Rede war, sondern er, glaube ich, auf eine Frage geantwortet hat. Ne? Was war das? Wie war die Situation?
Also tatsächlich war es die Befragung des Bundeskanzlers in diesem Fall. Und wenn ein Regierungsmitglied befragt wird, dann dürfen immer die verschiedenen Fraktionen im Bundestag reihum Fragen stellen. Sie bekommen dann 1 Minute, um eine Frage zu stellen. Und dann gibt es 1 Minute für die Antwort. Und dann kann man nochmal eine Nachfrage stellen, 30 Sekunden. Und auch die Antwort muss in 30 Sekunden passieren. Und dann wird wirklich so ein bisschen eine Stimmung wie in einer Schnellfragerunde erzeugt. Dann gibt es oben ein Licht, das grün leuchtet, solange man in der Zeit ist. Und dann fängt es an, rot zu leuchten. Und dann sagt irgendwann die Bundestagspräsidentin Zeit, aufhören. Und in diesem Fall ist das Besondere, dass der Bundeskanzler eigentlich eine recht generelle Frage kriegte. Und zwar war die Frage, welche Maßnahmen werden denn noch so gemacht, auch außerhalb des digitalen Raums. Das heißt, es bestand gar nicht die Notwendigkeit, auf dieses Thema abzuheben, mit dem er da plötzlich kommt. Nämlich, wer verursacht das Ganze?
Aber dann, wie kommt er da drauf, in dem Moment sowas zu sagen? Weil ich habe, als ich das gehört habe, zusammengezuckt und ich habe sofort die Erweiterung der Stadtbilddebatte vor mir. Warum macht er das?
Also ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, weil vor der Frage hatte er noch zwei andere zu dem Thema gekriegt von einer jungen grünen Abgeordneten. Diese Fragen waren sehr konkret auf den Fall Colleen Fernandes zugespitzt, auf das Thema auch digitale Gewalt. Und auch da hat er die Gelegenheit nicht genutzt, da jetzt einfach mal seine Haltung, ein Statement, irgendetwas dazu zu sagen, sondern er hat dann seine Zeit erstmal für eine gewisse Überheblichkeit gegenüber dieser jungen Abgeordneten genutzt. Gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange Sie schon hier sind, aber ich bin schon ganz lange hier und wir haben ja schon ganz, ganz viel gemacht. Und dann hat er schon noch so ein bisschen was mit IP-Adressenspeicherung gesagt. Aber so richtig genutzt hat er diesen Moment aus meiner Sicht nicht. Und dann kriegt er noch weitere Gelegenheiten, auch mit eben dann dieser Nachfrage der CSU-Abgeordneten. Und dass er dann da abgebogen ist so ein bisschen, also ein bisschen die Richtung gewechselt hat, um über Zuwanderung zu sprechen und die Probleme, die damit einhergehen. Aus meiner Sicht klang das nicht so, als wäre das ein Versehen gewesen, sondern als wäre das ganz bewusst so gewesen.
Und vor allen Dingen, also er hätte darüber reden können, was wollen wir noch tun? Er hätte darüber reden können, warum ist das schlimm, was da passiert? Stattdessen hat er gesagt, was haben wir schon getan? Schwang so ein bisschen mit, oh, wir tun doch jede Menge, jetzt hören Sie mal her. Und geht dann eben auf diese Debatte, wer ist schuld an Gewalt? Er hätte diese Debatte gar nicht aufmachen müssen. Und ich glaube, dass er überhaupt dahin geht, hängt auch damit zusammen, dass er einen Punkt setzen würde, den sonst häufig die AfD zu machen versucht und die CDU signalisieren möchte, dass sie das auch im Blick hat und nicht ignoriert.
Trotzdem war es aus meiner Sicht der falsche Moment.
Und eure persönliche Einschätzung, was glaubt ihr, wann kommt das Gesetz jetzt?
Also ich denke, dieser erste Teil zur IP-Adressenspeicherung und auch das digitale Gewaltschutzgesetz, das wird jetzt schon relativ bald im Kabinett zumindest sein, also von der Bundesregierung beschlossen, vielleicht in 2 Wochen oder so und dann in den Bundestag gehen. Aber wie gesagt, da hängen dann noch weitere Teile dran, die, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern.
Also vor der Sommerpause, nach der Sommerpause.
Wenn alle wollen, denke ich, könnten sie es vor der Sommerpause schaffen.
Damit haben wir ein Signal gesetzt und einen Gruß ausgerichtet an die Bundesregierung und wir schauen mal, wie es dann am Ende ausgeht. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Einschätzungen und fürs Dekodieren. Also vielen Dank, Claudia Kornmeier, Dankeschön, und Jan-Peter Bartels, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und auch natürlich an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt oder ein Thema, das wir unbedingt auseinandernehmen sollen, dann schreibt uns gerne an berlincode@ard.de. Stichwort hier auch nochmal, denkt an den 22.02.22 oder 2.02.22. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns gerne, bewertet uns, sagt es weiter, damit noch mehr Leute mitdekodieren können. Und wir lassen euch natürlich nicht gehen ohne einen Podcast-Tipp. Die Welt der Geheimdienste. Fasziniert oder interessiert euch das? Dann ist Dark Matters euer Podcast. Er gibt tiefe Einblicke in Operationen und Fälle, die uns normalerweise verborgen sind. Echte Geschichten erzählt von Eva-Maria Lemke und mit dem Hintergrundwissen der ARD-Geheimdienstexperten. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, findet ihr bei ARD Sounds. Ich bin Linda Zerwakis, danke fürs Zuhören und dann sage ich bis nächste Woche.